ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Der Terror hat viele Gesichter. Europäischer Gedenktag für die Opfer.
Heute auf den Tag genau vor 20 Jahren hat eine schreckliche Anschlagsserie die spanische Hauptstadt Madrid erschüttert. Und jetzt ist dieser 11. März der Europäische Gedenktag für die Opfer des Terrorismus. Seit 2 Jahren auch der nationale Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt hier bei uns in Deutschland. Darüber habe ich mit dem Politikwissenschaftler Wolfgang Krauser gesprochen. Er gilt als einer der profiliertesten deutschen Forscher zur Geschichte des linksextremistischen Terrorismus, hat sich darüber hinaus aber auch generell mit dem Terror in all seinen Formen ausgiebig beschäftigt. Und ich wollte von ihm wissen, ja, wir erleben gerade Solidaritätskundgebungen, Demonstrationen für RAF-Terroristen. Hat Sie das überrascht?
Ja, das muss man schon sagen. Das ist wirklich eine große Ausnahme. Denn direkte Solidaritätsdemonstrationen mit der RAF hat es kaum irgendwann gegeben, außer dass es um die Bedingungen der Inhaftierung von RAF-Mitgliedern ging. Insofern ist das auch vor allem nach einer so langen Zeit, ja, nachdem vor über einem Vierteljahrhundert die RAF ja längst aufgelöst worden ist, eine wirkliche Überraschung.
Wenn solche Demonstrationen heute auf deutschen Straßen stattfinden, heißt das, der Boden für einen linksextremistischen Terror im Stile der RAF, der ist nach wie vor bereitet? Also könnte die RAF quasi dann nochmal in einer weiteren Generation aufleben, aus einer solchen Szene heraus?
Also ich hätte noch vor 2 Wochen gesagt, solche Gedanken muss man sich nicht machen. Aber jetzt würde ich das anders sehen. Denn die Lage ist insofern eine veränderte. Erstens nicht nur, weil Frau Klette verhaftet worden ist, sondern weil man bei ihr wirklich ein regelrechtes Waffenarsenal aufgefunden hat in ihrer 40 Quadratmeter Einzimmerwohnung. Und weil hinzugekommen ist, dass es ja auf einen Strommasten in der Nähe des Tesla-Werkes in Brandenburg einen Anschlag gegeben hat von einer linken Gruppierung. Und diese Dinge zusammen sprechen doch dafür, und zwar insbesondere vor dem Hintergrund dessen, was sich im Gazastreifen gerade abspielt, dass es da eine besondere Gefährdungssituation geben dürfte.
Der Terror der RAF hat ja die Bundesrepublik viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, in Atem gehalten. War der Terror der RAF der tödlichere, der gefährlichere Terrorismus verglichen mit dem Terror von Rechts oder von Islamisten?
Nein, ich glaube nicht, dass man das so formulieren darf. Es ist zwar unbestreitbar, dass der Terrorismus, für den die RAF und nicht nur die RAF, sondern auch die Bewegung 2. Juni und die revolutionären Zellen gestanden haben, dass der eine ganze Menge an Todesopfern, man zählt offiziell 34, nach sich gezogen hat. Aber das, was von islamistischer Seite oder auch von rechtsterroristischer Seite sich abgespielt hat, kann sich dahinter überhaupt nicht verstecken, sondern im Gegenteil. Diese beiden Formen von gewaltsamer, terroristischer Praxis sind eigentlich noch stärker zu bewerten, jedenfalls in der Gesamtbetrachtung.
In der Gesamtbetrachtung über die Jahrzehnte hinweg, wenn wir auf die Situation heute schauen, ist der islamistische Terror heute der für jeden Einzelnen, für uns, für die Gesellschaft insgesamt die größere Bedrohung ist, mehr Angst machen muss?
Also das, glaube ich, muss man zumindest in Anspruch nehmen, weil es diese Gefährdungssituation ansonsten verkennen würde. Wir haben ja, was die letzten 20 Jahre anbetrifft, oder man könnte sagen, all das, was sich nach 9/11, also nach dem 11. September 2001 abgespielt hat, durch eine massive Bedrohung durch den Islamismus, siehe Islamischer Staat zum Beispiel, alle möglichen Terroranschläge. Das ist ein ganz großer Komplex, sehr undurchsichtig, der sich zum Teil auch im Internet abspielt und wo wir es eher mit Netzwerken als mit einzelnen Organisationen zu tun haben und zum Teil auch mit Einzeltätern, die sich über das Internet motiviert fühlen. Also das ist ganz schwer einzuschätzen. Es hat zum Beispiel gerade in Zürich vor einer Woche einen Mordanschlag eines 15-Jährigen gegeben auf einen orthodoxen Juden, der gerade mit dem Leben davongekommen ist. Das sind Dinge, die sind wirklich beunruhigend.
Wenn wir auf den Terror speziell von rechts schauen und die frühen Formen, an die sich viele von uns noch aktiv sozusagen werden erinnern können, vom Oktoberfestanschlag über die Anschläge auf Flüchtlingsheime, auf Migranten, das sorgte damals für Dutzende Tote, Hunderte Verletzte mussten behandelt werden, die Familien traumatisiert, die Überlebenden. Dennoch wurden die Taten oftmals nicht als Terrorismus benannt. Haben Sie da eine Erklärung?
Ja, das ist wirklich ein großes Problem. Also wir haben ja in den 90er Jahren eine unglaublich lange, menschengefährdende Serie von Brand- und Mordanschlägen erlebt, ohne eine angemessene staatliche Reaktion darauf. Also ich will nur ein Beispiel bringen. Der Holocaust-Überlebende Ralph Giordano hatte 1992 schon in einem offenen Brief an Bundeskanzler Kohl vor einem Vakuum des Rechtsstaates gewarnt. Und 1993 hat es ja einen fürchterlichen Terroranschlag auf eine türkische Familie in Solingen gegeben. Und da ließ Herr Kohl damals nur erklären, er würde nicht auf Beileidstourismus machen. Das war eine ganz klare Absage, sich dem zu stellen. Man muss gegenüberstellen, dass wir auf der einen Seite zwischen 1990 und 2020 mindestens 187 Todesopfer zu verzeichnen hatten durch diese Formen von Mord und Gewalttaten. Auf der offiziellen Seite werden davon nur 109 anerkannt. Das ist eine wirklich sehr, sehr große Differenz. Es war in früheren Jahren noch sehr viel gravierender, weil man eigentlich geweigert hat, die entsprechenden Opfer richtig zuzuordnen.
Welche Folgen hatte das etwa für die Terrorserie des NSU?
Also es gibt eine Reihe von Sozialwissenschaftlern, die sich damit näher befasst haben, die der Überzeugung sind, dass durch diese Art von Vakuum des Rechtsstaates, damals in der Ära von Helmut Kohl, es eine Möglichkeit gab, für junge Leute sich zu etablieren über Rechtsrockkonzerte und anderes mehr, um ein bestimmtes Milieu herauskristallisieren zu lassen, in dem bestimmte Gewaltformen ausprobiert und praktiziert werden konnten. Und die sind der Überzeugung, dass das zum nationalsozialistischen Untergrund geführt hat mit seinen 10 Todesopfern.
Tragische Liste: Berlin-Breitscheidplatz, Halle, Hanau, Orte, die stellvertretend für viele Tote, Verletzte und das Leid der Angehörigen stehen. Seit 2022 gibt es für Opfer und Angehörige von Terrorismus auch in Deutschland einen nationalen Gedenktag, den 11. März. Das ist auch der Europäische Gedenktag. Ein wichtiges Datum für die Angehörigen und Freunde der Opfer. Aber im vergangenen Jahr hatten auch einige Angehörige die Veranstaltung kritisiert und sich mit einem Brief an die Regierung gewandt.
Es ist verlogen, es ist unmoralisch. Die sollen in die Verantwortung gehen und danach kommen.
Armin Kurtovic, Vater des in Hanau ermordeten Hamza Kurtovic, hat eine klare Meinung dazu, was er von Politikern auf Gedenkveranstaltungen hält.
Bei jedem Jahrestag sind viele Kameras da. Dann entstehen falsche Bilder. Politiker stehen da, die stehen an der Seite der Angehörigen. Das ist ein falsches Bild.
Kurtovics Sohn ist einer von 9 jungen Menschen, die am 19. Februar 2020 in Hanau von einem Rassisten ermordet wurden. So auch Serpil Temis Unvars Sohn Ferhat. Sie begrüßt den Gedenktag grundsätzlich, aber sie will ihn mitgestalten können.
Ja, ich finde auch sehr toll, aber ich will ja nicht einfach kommen, als Zuschauer dort zu sein. Ich will auch dort Rede halten.
Über ihr Leid zu sprechen, mit anderen Betroffenen in den Austausch zu kommen, das ist für die Verarbeitung von Serpil Temis Unvars Leid sehr wichtig. Die von ihr gegründete Bildungsinitiative Ferhat Unvar macht zum Beispiel Antirassismus-Workshops mit Jugendlichen. Im letzten Jahr hat die Initiative einen offenen Brief an die Bundesregierung mit unterzeichnet. Darin kritisierten Angehörige und Überlebende verschiedener rechtsextremistischer Anschläge, nicht alle Betroffene seien zur Gedenkstunde eingeladen worden. Außerdem dürften sie dort nicht sprechen.
Ich verstehe den Wunsch, dass jeder gerne selber zu Wort kommen möchte, der das kann,
sagt Pascal Kober, Bundesopferbeauftragter.
Aber das Format und die Heterogenität der Betroffenen und ihrer Bedürfnisse lässt da immer nur einen Kompromiss zu. Und da kann ich nur um Verständnis auf allen Seiten bitten.
Pascal Kober ist die Ansprechperson für Betroffene von terroristischen und extremistischen Anschlägen in Deutschland. Der FDP-Politiker ist evangelischer Pfarrer und war als Militärseelsorger tätig. Sein Amt wurde nach dem islamistischen Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz 2016 ins Leben gerufen.
In der Akutphase, da gibt es einen Notfallplan, da können wir binnen weniger Minuten oder Stunden ein Notfallseelsorgetelefon schalten, bundesweit 24 Stunden am Tag, beispielsweise als erste Anlaufstelle für alle, die von einem Anschlag betroffen sind. Das hat uns der Breitscheidplatz gelehrt, dass da eine Lücke bestanden hat, die wir gefüllt haben.
Kubas Aufgabe ist es, die Perspektive der Betroffenen in die Politik einzubringen.
Und Betroffene beispielsweise von terroristischen Anschlägen, die müssen noch nach Jahren immer wieder sich Begutachtungen unterziehen lassen, in denen dann festgestellt werden soll, ob sie noch bestimmte Leistungen benötigen. Das wird häufig als unglaublich belastend empfunden. Und da werbe ich darum, dass man eben mit einer größeren Sensibilität auf diese Betroffenheit eingeht, die die Menschen haben.
Koba und sein Team wollen Hilfsangebote vor Ort vernetzen und Angehörige im Umgang mit Behörden unterstützen.
Judith Hüvelmeier war das für HR Info. Das Thema heute Morgen: Der Terror hat viele Gesichter, der Europäische Gedenktag für die Opfer des Terrorismus. Heute auf den Tag genau vor 20 Jahren erschütterte eine schreckliche Anschlagsserie die spanische Hauptstadt Madrid. 10 Bomben wurden gezündet, 192 Menschen getötet und 2000 verletzt. Und auch wenn wir in Deutschland von einem solch schweren Terroranschlag wie dem in Madrid verschont geblieben sind, die Liste der Terrortaten in Deutschland ist lang. Ein besonders brutaler Anschlag, der hatte sich ereignet am 19. Dezember 2016 in Berlin, als ein islamistischer Attentäter einen Lastwagen in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz steuerte. 13 Menschen wurden getötet, über 60 zum Teil schwer verletzt. Dieser Anschlag gilt als einer der schlimmsten in Deutschland überhaupt. Am heutigen Gedenktag wird viel über die Opfer des Terrorismus gesprochen. Wir wollen aber nicht nur über, sondern auch mit Opfern, mit Hinterbliebenen sprechen. Astrid Passin verlor ihren Vater durch den Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz. Heute setzt sie sich für die Rechte der Opfer und Hinterbliebenen ein. Und ich wollte von ihr wissen, und zwar bevor sie abgereist ist zum heutigen Europäischen Gedenken in Madrid, wie viel Solidarität, wie viel Beistand haben Sie damals erfahren nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz?
Das war natürlich sehr viel Eigeninitiative erforderlich, nachdem es passiert ist. Und Gott sei Dank gab es eine Möglichkeit, leider an Weihnachten, aber trotzdem war die Möglichkeit da, dass wir uns als Hinterbliebene in einem kleinen Kreis in der Kirche an der Gedächtniskirche am Breitscheidplatz treffen konnten. Und somit war der erste Schritt getan, dass wir uns als solche kennenlernen konnten und damit auch vernetzt haben, weil es für uns die beste Möglichkeit war, um nicht nur zusammen zu agieren, sondern eben auch gemeinsam durch diese schwere Zeit zu gehen, die natürlich enorm geprägt war von dem Schicksal und dem Schmerz, den wir alle verspürten.
Der Anschlag vom Breitscheidplatz liegt mittlerweile 7 Jahre zurück, mehr als 7 Jahre. Welche Unterstützung haben die Terroropfer und auch die Hinterbliebenen der Todesopfer von Berlin denn seitdem erhalten?
Ja, man sieht im ersten Moment nur die Familien der Opfer. Das waren ja in dem Fall insgesamt jetzt 13. Aber dazu gehören ja immer die entsprechenden Familien und die jeweiligen Betroffenen aus den Anschlägen, die mit dazukommen, nämlich die, die auch zufällig vor Ort waren, die Zeugen, aber auch Ersthelfer und auch Rettungskräfte. Das ist dann ein Kreis, der dann doch sehr viel größer wird, an dem man dann gar nicht mehr so denkt, aber trotzdem im Blick halten sollte. Und die sogenannten Schockpauschalen, wie es die damals noch gab, beliefen sich bei 10.000 Euro. Und das waren halt die Betroffenen ersten Grades und für zweiten Grad 5.000 Euro. Und im Laufe der Monate wurde uns immer mehr bewusst, welche Summen eigentlich für solche betroffenen Gruppen zustehen, und hatten uns dann sehr schnell innerhalb des Jahres an die Öffentlichkeit gewandt mit unserem offenen Brief, den wir Ende 2017 veröffentlicht haben, mit einem Forderungskatalog, unter welchen Bedingungen wir zu dem Zeitpunkt dann noch leben mussten, und dass eben diese Summen auch für die Bestattung erheblich zu niedrig ausfielen und dass wir damit nicht einverstanden sind, um auch zukünftig den betroffenen Opfern von Terroranschlägen da besser helfen zu können, hatten wir dann die Forderung, dass es da eben unheimlich an Aufstockung bedarf. Und dann sind diese Summen angepasst worden, aber noch lange nicht ausreichend, um dann zu sagen, dass man damit entschädigt.
Wie wichtig ist es, sich als Terroropfer, als Hinterbliebene mit anderen Betroffenen zusammenzuschließen, so wie Sie das nach Berlin, nach dem Anschlag vom Breitscheidplatz gemacht haben? Wie wichtig ist dieser Zusammenhalt?
Ja, das ist halt der Vorteil dieser Zeit, dass man eben durch die Vernetzung ganz anders an Informationen rankommt, aber auch eben die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen, um eben dann auch festzustellen, dass es da sehr unterschiedliche Behandlungen gab und auch Bescheide, die natürlich fragwürdig erschienen und wir damit natürlich immer wieder bis heute Probleme haben, was die Versorgungsämter oder halt die Unfallkasse in dem Fall betrifft, und man dann leider nur den Klageweg gehen kann, was natürlich gerade auch für die Verletzten und wenn es dann eben auch seelisch Verletzte sind, gar nicht mehr in der Lage dazu ist, sowas eigentlich zu bearbeiten und man dann eben von Hilfe von außen angewiesen ist, die es natürlich nicht in der Form gibt, wie es die eigentlich bräuchte. Und deshalb ist zumindest dieser Zusammenschluss von Betroffenen elementar, um einfach auch nochmal anders sich da zu besprechen und eben auch die Möglichkeit haben, sich über seine Umstände auszutauschen. Für uns sind die 7 Jahre, die fühlen sich nicht für 7 Jahre an und man weiß, dass es eben zeitlebens uns beschäftigen wird und das Thema einfach immer da sein wird.
Wir schauen zurück auf den 11. März 2004. Am frühen Morgen explodierten nacheinander 10 Sprengsätze in 4 Zügen und zwar rund um den Madrider Bahnhof Atocha. Fast 200 Menschen starben damals, mehr als 1800 Menschen wurden verletzt. Bis heute ist das der größte islamistische Anschlag in Europa. Zunächst geriet damals die baskische Untergrundorganisation, die ETA, ins Visier der Ermittlungen, aber es mehrten sich dann doch die Hinweise auf einen islamistischen Hintergrund. Franka Welz, unsere Reporterin, erzählt die ganze Geschichte.
Madrid, Donnerstag, 11. März 2004. Wie an jedem Morgen rollt der vollbesetzte Nahverkehrszug kurz nach 7:30 in den Bahnhof Atocha ein. Dann zerreißt eine Explosion die Schläfrigkeit der Pendler. Eine Frau greift zum Handy, ruft zu Hause an. Der Anrufbeantworter schneidet mit. In den nächsten Minuten explodiert in 4 verschiedenen Zügen ein knappes Dutzend Rucksackbomben. 100 Kilogramm Sprengstoff reißen die Dächer von den Waggons, zerfetzen Sitze, Fenster, Türen. Fast 200 Menschen sterben, rund 2000 werden zum Teil schwer verletzt. Es ist ein Massaker. Das ist der Ort, erinnert sich 20 Jahre später der Notfallmediziner Hervigio Corral Torres von SAMUR, Madrids Notfall- und Rettungsdienst. Damals war er Anfang 40 und erst seit wenigen Monaten Leiter des Dienstes. Es ist laut im Atocha Bahnhof. Damals sei es sehr, sehr still gewesen. Das sei ihm sofort aufgefallen, erinnert sich Hervigio Corral Torres.
Porque la mayoría de la gente que
Denn die meisten Menschen hatten ein sogenanntes Knalltrauma durch die Explosionen. Es herrschte also eine tödliche Stille, die nur durch das Geräusch von Mobiltelefonen durchbrochen wurde. Nun, wir begannen damit, die Teams, die hierher gekommen waren, aufzuteilen und die vielen Verletzten so gut wie möglich zu versorgen. Die Helfer stoßen immer wieder an ihre Grenzen, denn die Terroristen hatten an mehreren Orten gleichzeitig zugeschlagen. Für den konservativen Regierungschef José María Aznar ist sonnenklar, das Massaker ist eine Tat der baskischen Terrororganisation ETA. Muss eine Regierung nach 30 Jahren Erfahrung mit dem Terror nicht logischerweise denken, dass es ETA war? Obwohl schon nach Stunden die ersten Hinweise auf einen islamistischen Hintergrund gefunden werden, bleibt Aznar bei seiner These. 3 Tage vor der Wahl darf es keine Verbindung zwischen den Anschlägen und seiner Pro-Irak-Kriegspolitik geben. Zum Schmerz der Bevölkerung kommt die Wut, belogen zu werden. Zehntausende gehen auf die Straße und skandieren: Quien ha sido? Wer war es? 3 Tage nach den Anschlägen verlieren die Konservativen die Wahl. Die Sozialisten vollziehen eine Kehrtwende in der Außenpolitik und der neu gewählte Ministerpräsident Zapatero löst sein Wahlversprechen ein, die spanischen Truppen aus dem Irak zurückzuholen. 2007 werden die Urteile gegen festgenommene Attentäter, Helfer und Hintermänner gesprochen.
Debemos condenar y condenamos a Yamal Zugang.
Wir verurteilen Jamal Sugam wegen Mitgliedschaft in einer bewaffneten Gruppe und einer terroristischen Organisation. 42.000 Jahre Haft, das ist das Strafmaß für Sugam. Er hatte die Handys besorgt, mit denen die Bomben ferngezündet wurden. Er ist heute noch in Haft. 18 weitere im Zusammenhang mit der Tat verurteilte Personen haben ihre Strafen abgesessen und wurden teilweise nach Marokko abgeschoben.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.